sagt:
Du, warum glaubst du eigentlich? Erklär mir doch mal in 2 Minuten, warum du eigentlich an Jesus glaubst. Denk mal drüber nach, was du antworten würdest. Ich habe natürlich ein bisschen Vorlaufzeit, ich habe ja die Predigt schon vorbereitet. Aber was würdest du in 2 Minuten, wie würdest du Apologetik, wie würdest du deinen Glauben erklären und begründen in 2 Minuten? Was wären da die Punkte für dich? Ich denke, das ist eine grundlegende Frage, über die man auch erstmal nachdenken muss, weil mir fielen auch direkt 100 Sachen ein, die wichtig sind. Aber wenn man es reduzieren muss auf das Wesentliche, wie würdest du deinen Glauben einem nicht kirchlichen, religiösen, nichtgläubigen Menschen erklären? Was wäre das Fundament? Was ist das Fundament deines Glaubens? Für mich haben sich 2 Sachen herauskristallisiert. Wenn ich in der Kürze der Zeit das Evangelium oder meinen Glauben erklären müsste, dann wäre zum einen für mich das leere Grab. Jesus ist auferstanden, er lebt. Ohne die Auferstehung ist mein Glaube wertlos. Das wäre Punkt 1. Mein Glaube basiert also auf einer historischen Tatsache. Vor den Toren Jerusalems in Israel gibt es dieses leere Grab. Und damals, vor 2000 Jahren, schon soziale Medien gegeben hätte, das Internet wäre voll mit Bildern, Likes, Erlebnisberichten, pro, contra über das leere Grab, über die Auferstehung Jesu. Jesus ist auferstanden. Das ist für mich eines, wenn ich auf 2 reduzieren müsste, einer von zwei Grundlagen, warum ich glaube, Jesus lebt. Ich bete keinen toten Gott an, sondern einen lebendigen Gott. Und für mich die zweite wichtige Sache oder der zweite wichtige Punkt ist, es hat Relevanz auf mein Leben. Der Glaube an Jesus hat mein Leben verändert. Es ist also nicht nur irgendwas Schönes, was Frommes, was Tolles, wovon man was lernen kann, sondern es hat mein Leben verändert und hoffentlich bleibt das für immer so, dass Jesus, dass Gott, der Heilige Geist immer an mir arbeitet und mein Leben verändert. Hat noch einiges zu tun, aber er hat schon viel verändert. Das sind für mich 2 wichtige Punkte, 2 fundamentale Gründe. Einmal, das Grab ist leer, es gibt dieses leere Grab, Jesus ist auferstanden, er lebt. Und es hat Relevanz, es hat Einfluss auf mein ganz stinknormales, alltägliches Leben. Das wären für mich die 2 Punkte. Vielleicht findest du ganz andere 2 Punkte, die für dich wichtig sind. Das kann. Es gibt da nicht schlecht oder gut oder richtig oder falsch. Kannst du ja mal drüber nachdenken. Wir wollen heute uns einen Abschnitt anschauen aus Johannes 21. Und es wird eine 2-geteilte Predigt sein. Heute Teil 1 und dann in 3 Wochen sind wir wieder da, dann kommt Teil 2. Heute wollen wir uns die ersten 14 Verse von Johannes 21 anschauen. Und ich lese erstmal die ersten 14 Verse vor. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mitlesen. Ansonsten hört ihr einfach zu. Johannes 21, Vers 1. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und 2 andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr! Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt, Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen, kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen, wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt ihnen desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Soweit mal der Abschnitt für heute Morgen. Wenn wir anfangen in Vers 1, da lesen wir, danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern. Das heißt, danach und abermals zeigt, Jesus ist seinen Jüngern nach der Auferstehung schon verschiedene Male vorher erschienen. Wir haben es ja auch im letzten Vers gelesen, schon dreimal ist Jesus den Jüngern erschienen, nach seiner Auferstehung. Das ist hier das dritte Mal. Und man könnte meinen, wenn ich mir so versuche, Petrus ist ja mein Lieblingsapostel, wisst ihr ja, wenn ich versuche, mich so in diesen Petrus oder in die anderen Jünger hineinzuversetzen, ich wäre hellauf begeistert, wenn auf einmal dieser auferstandene Herr, den sie kurz vorher am Kreuz gesehen haben, hängen sehen haben, jetzt auf einmal hier vor mir steht. Ich weiß ja, wie du reagieren würdest, wenn der auferstandene Herr hier reinkommt. Du bist völlig niedergeschlagen, du bist völlig down, du hast dich eingeschlossen irgendwo oben am Speicher, hast Angst vor den Römern, hast Angst davor, dass dir das Gleiche passiert wie Jesus. Und auf einmal steht Jesus mitten unter den Jüngern und er sagt, Friede sei dir. Wahnsinn, oder? Das hatten die Jünger erlebt. Schon zweimal vor dieser Begebenheit ist ihnen Jesus als der Auferstandene erschienen. Das heißt, eigentlich ist doch diese Zeit der Niedergeschlagenheit, der Depression, des Trauerns vorbei. Jetzt kann es doch endlich losgehen. Von alledem lesen wir hier nichts. Fehlanzeige. Diese 7 Jünger, die hier zusammen sind, die hier erwähnt werden, sie hatten immer irgendwie noch Angst. Sie waren immer noch niedergeschlagen. Schon nach der ersten Begegnung mit diesem Auferstandenen lesen wir, dass die Jünger sich immer noch eingeschlossen hatten. Es hat keinerlei Wirkung gezeigt, dass Jesus ihnen als der Auferstandene erscheint. Nichts. Obwohl Jesus ihnen ja seinen Frieden zugesprochen hatte, Friede sei mit euch. Für die Jünger war nicht direkt alles, wow, himmelhoch jauchzend. Jetzt gehen wir raus, jetzt erzählen wir den Leuten hier mal was vom Evangelium, sondern Fehlanzeige, es war nichts davon zu spüren. Und in unserem Bibeltext heute sehen wir diesen Petrus, den wir alle, denke ich, gut kennen, vielleicht am besten von den Aposteln, dass Petrus irgendwie durchhängt. Er war ja der starke Anführer, der diese apostolische Gabe hatte. Er war immer vorneweg, lautstark voran, der lautstark vorangegangen ist. Und dieser Petrus hängt jetzt in den Seilen, er ist resigniert. Bei ihm ist überhaupt nichts von Aufbruchstimmung zu sehen. Was sagt Petrus, als Jesus da ist oder als Jesus der auferstandene Herrn begegnet? Ich gehe fischen. Das war für ihn wichtig in dieser Situation. Ich gehe fischen, das kannte er, das konnte er, da war er ihn trainiert. Da hat er schon jahrelang geübt und schon viele, viele Fische an Land gezogen. Ich gehe fischen und die anderen 6 folgen ihm. Wir gehen mit, Petrus. Lass uns fischen gehen. Petrus war ja Berufsfischer und als Jesus ihn gerufen hatte, ganz am Anfang, dann hat Jesus ihm und den anderen einen neuen Auftrag gegeben. Ja, du sollst keine Fische mehr fangen, sondern du sollst von jetzt an Menschenfischer sein. Das war der Auftrag. Und für mich wäre es doch logisch, dass Petrus nach der Auferstehung des Herrn jetzt so richtig durchstartet. Endlich ist der Moment gekommen, an dem er mit diesem großen Auftrag, Menschen zu fischen, loslegen kann. Hiervon geschieht nichts. Ich gehe fischen. Das war alles, was Petrus in dem Moment vor Augen hatte. Und vielleicht geht es dir ja ähnlich wie diesem Petrus und wie den anderen 6 Jüngern, die hier zusammen waren. Vielleicht weißt du, ja, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Feiern wir ja mal Ostern, da sprechen wir uns auch, also wir feiern das ganze Jahr über, aber speziell an Ostern. Und da sprechen wir uns zu, der Herr ist auferstanden, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und vielleicht sitzt du jetzt hier im Gottesdienst und hast auch irgendwie so einen geistlichen Durchhänger, wie Petrus den hatte. Für die Jünger ist mit der Kreuzigung Jesus wirklich eine Welt zusammengebrochen. Das hatten sie nicht erwartet. Und sie standen eigentlich vor dem Nichts in dem Augenblick. Sie hatten eine Erwartung an den Messias, an einen Messias, der sie von der Macht der Römer befreien würde. Sie hatten eine Erwartung an einen politischen Messias. 3 Jahre waren sie mit Jesus unterwegs. Sie hatten einige Wunder erlebt. Sie hatten erlebt, wie Jesus sogar Toten auferweckt hat. Wow. Aber die riesige Erweckung blieb aus. Prozentual gesehen sind eigentlich nur ganz wenige Jesus gefolgt am Anfang. Und dann starb Jesus, erbärmlich zugerichtet, an einem Kreuz. Und die Jünger, sie blieben alleine zurück, verlassen von Gott, verlassen von jedem. Sie waren allein und sie mussten sogar um ihr Leben bangen. Ein paar Tage später erscheint ihnen Jesus, der Auferstandene, und er ging wieder weg. Wieder ließ er sie allein. Und dann kommt Petrus hier mit dem Satz, ich gehe fischen. Irgendwie muss es ja weitergehen. Komm, lass uns das tun, was wir am besten können. Wir gehen fischen. Was bei Petrus noch dazukommt ist, und ihr kennt ja wahrscheinlich die Geschichte, ausgerechnet er, hatte kurz vorher 3-mal jämmerlich versagt. Jämmerlich versagt. Er mit der großen Klappe, der vorher sein Schwert gezogen hat und dem einen Diener, das Ohr abgeschlagen hat. Er hat hinterher gesagt, ich kenne ihn nicht. Lass mich in Ruhe, ich kenne diesen Mann nicht. Und noch ein drittes Mal, ich kenne ihn nicht. Und dann krähte der Hahn. 3-mal hatte Petrus jämmerlich versagt. 3-mal hatte er Jesus verleugnet. Ausgerechnet er, der starke Petrus. Und ich kann mir vorstellen, es steht hier nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass dieses Versagen noch immer nachschwingt hier in seinem Leben. Kein, so wie hat Olli Kahn mal gesagt, Torwart, Ex-Torwart von Bayern, Mund abwischen, weiter geht's. Nee, überhaupt nicht. Das hat ihn geprägt. Kein Mund abwischen und weiter geht's. Nein, sein Versagen hängt immer noch oder hing immer noch in seinen Kleidern. Ich gehe fischen. Das konnte er, damit war er vertraut. Und dann fuhren sie raus aufs Meer. Die ganze Nacht haben sie Netze ausgeworfen und wie viel haben sie gefangen? Nichts. Und jetzt müsst ihr euch in diesen Petrus versuchen hineinzuversetzen. Er hat 3-mal Jesus jämmerlich verleugnet. Er hat wirklich versagt. Unglaublich. Und dann will er das tun, was er wirklich gut kann. Nämlich rausfahren und fischen. Und wieder versagt er. Wieder fängt er nichts. In der Situation ist Petrus und die anderen auch, aber vor allem dieser Petrus. Wieder versagt er. Und ich kann mir vorstellen, dass er Zweifel hatte ohne Ende. Ja? Was soll ich eigentlich noch hier? Jesus habe ich verleugnet 3-mal. Jetzt habe ich das gemacht, was ich eigentlich gut kann und wieder fange ich nichts. Wieder versage ich. Was soll ich denn überhaupt noch hier? Und vielleicht sitzt du ja auch heute Morgen hier und hast nur dein Versagen vor Augen. Vielleicht hast du angefangen, Lügen zu glauben in deinem Leben im Laufe der Zeit. Ja, auch Lügen in Relation zu deinem Glauben, in Relation zu Gott. Ja, weil ich so versagt habe, kann Gott mich unmöglich noch gebrauchen. Und ich kenne Pastoren, die versagt haben und die genau solche Gedanken hatten. Ja, Gott kann mich nicht gebrauchen. Und ich kenne Christen, ganz normale, jetzt keine Pastoren oder so, ganz normale Christen, die versagt haben, auf welche Art auch immer. Und die dachten, Gott kann mich unmöglich noch gebrauchen. Ich bin ein Versager. Oder weil ich so versagt habe, kann Jesus mich unmöglich noch lieben. Ich kann mich an eine junge Frau, vielleicht habe ich es hier schon mal erzählt, in einer unserer belgischen Gemeinden erinnern, die kam regelmäßig zu mir oder zu uns und hat immer wieder diese Fragen gestellt. Ich habe gesündigt, Jesus kann mich doch nicht mehr lieben. Und das sind Lügen, die sich angefangen haben, in unseren Gedanken festzusetzen. Und die müssen wir überwinden. Und wie überwinden wir Lügen? Elisabeth und Rudi, ihr wisst das von unserem Kurs. Durch die Wahrheit, genau. Lügen überwinden wir nur durch die Wahrheit. Und die Wahrheit finden wir in Gott, in Gottes Wort. Nur so überwinden wir Lügen. Wenn wir jetzt auf Jesus schauen, ja, die Geschichte kennen wir jetzt. Wie geht Jesus mit solchen Versagern um? Wie geht Jesus mit einem Petrus um? Wie geht der Auferstandene, der gerade den Tod besiegt hat, der eigentlich auch überhaupt keinen Menschen braucht, weil er Gott ist, weil er souverän ist, weil er über allem und jedem steht? Wie geht dieser Jesus mit Versagern wie Petrus um? Vers 4. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jetzt denkst du dir vielleicht, komischer Satz. Ja, okay, er steht da am Ufer. Die Jünger hatten es nicht verstanden, dass es Jesus war. Aber es ist hier eine wichtige Begebenheit. Jesus begegnet hier frustrierten Versagern. Und er hat weiterhin einen Plan mit ihnen. Die Jünger erkannten ihn erstmal nicht. Sie hatten nicht verstanden, das ist Jesus. Sie waren ja auf dem Meer, so Nebelschwaden ziehen auf. In der Ferne sehen sie jemanden und sie hatten nicht verstanden, dass es Jesus ist. Vers 5 und 8 haben wir gelesen, ich lese sie nochmal. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten es nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, es geht hier um Johannes, zu Petrus. Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen und zogen das Netz mit den Fischen. Das heißt, die Liebe, die Jesus hatte zu den Versagern, zu den Jüngern, die zeigt sich hier schon in der Anrede. Wie spricht Jesus diese Jünger an? Kinder. Das ist nicht einfach so dahergesagt, ne? Sondern da steckt viel mehr hinter. Da steckt die Liebe des Vaters hinter. Kinder spricht er sie an. Jesus sieht die Jünger mit den Augen seines himmlischen Vaters. Das heißt, er ist nicht in erster Linie auf das Versagen ausgerichtet, konzentriert, auf ihr Scheitern, auf ihre Sünde, sondern er spricht sie an in ihrer Position als Kinder Gottes. Wir machen es oft, ich mache es oft anders. Ja? Wenn mich jemand enttäuscht hat, wenn jemand versagt hat in meinen Augen, dann ist es ganz leicht zu sagen, ja, hättest du mal da nicht das und das gemacht. Ja, hättest du mal auf mich gehört und so weiter und so weiter. Bei Jesus sehen wir genau das Gegenteil. Kinder, ich sehe euch mit den Augen meines himmlischen Vaters. Und weiter, was macht Jesus noch? Er sieht ihre praktische Not, er fragt sie, habt ihr nichts zu essen? Zuerst dachte ich, ja, Jesus macht sich hier lustig über die Jünger, ne? Da, er weiß doch ganz genau, die haben die ganze Nacht gearbeitet, sind völlig fertig, völlig kaputt, haben keine Kraft mehr, sind total enttäuscht und frustriert. Und dann kommt Jesus und sagt, habt ihr nichts zu essen? Ich glaube nicht, dass es so gemeint ist. Ich glaube, dass es nicht hier ironisch oder Sarkasmus war von Jesus oder wie auch immer. Nein, er sieht sie ja als Kinder Gottes, er sieht sie ja in ihrer Position. Er begegnet seinen Jüngern hier am Ufer. Und er will auf ihre Not eingehen. Er wusste, sie haben Hunger. Und er will auf ihre Not eingehen. Und es ist interessant, dass Jesus hier den Bogen spannt zu der ersten Begegnung, die er mit den Jüngern hatte. Und das lesen wir in Lukas 5. In Lukas 5 hat Jesus zum ersten Mal eine Begegnung mit den Jüngern und er ruft sie zu sich. Und auch damals hatte er die Jünger am Ufer getroffen und sie in die Nachfolge gerufen. Wir reden also hier, ein schönes deutsches Wort, von einem Déjà-vu. Ja, es ist wieder genau die gleiche Situation, eine Begebenheit, die es in der Vergangenheit schon einmal gab. Das heißt, Jesus führte die Jünger nochmals an den Punkt, wo damals alles begann. Damals, wo er sie gerufen hat in die Nachfolge. Er begegnete ihnen am Ufer. Und diese abermalige Begegnung hatte eine heilende Wirkung für die Jünger. Jesus begegnet seinen Jüngern hier am Ufer, er heilt sie tief in ihrer Seele und für unseren Petrus gibt es hier einen Neuanfang. Und Petrus hat es erst wieder mal nicht verstanden. Ja? Er hat es überhaupt nicht geschnallt, worum es hier ging. Er bezog das, was gerade passierte, nicht direkt auf das Ereignis in Lukas 5, ganz am Anfang. Es war Johannes, der Petrus darauf hinweist. Petrus, es ist der Herr, erinnere dich an vor ein paar Jahren, als Jesus uns hier begegnet ist, schon mal begegnet ist. Und dann endlich verstand Petrus, was hier vor sich geht. Und dann liebe ich das so an diesem Petrus. Ja, er reagiert nicht rational und sagt irgendwie, ach ja, toll, wunderbar, schön, sondern in seinem Enthusiasmus, in seiner Begeisterung steht hier in Vers 7, 8, er gürtete sich das Obergewand um, er war nackt, er warf sich in den See. Also wieder eine starke emotionale Reaktion, die wir hier von Petrus sehen. Er ließ alles stehen und liegen. Er sprang ins Wasser. Warum? Weil er so schnell wie möglich zu Jesus wollte. Da ist er wieder, der Anführer, Petrus. Ja. Und wenn du heute Morgen hier sitzt, oder ich auch, wenn wir hier sitzen heute Morgen und wir sind frustriert vielleicht über unser Versagen und wir kennen uns am besten, wir können für andere Menschen ganz leicht eine Maske aufziehen. Weiß keiner, wie schlecht es dir geht und wo du versagt hast. Nur Gott weiß es. Und wenn du hier sitzt und du bist frustriert vielleicht über dein Versagen, über dein Scheitern, über deine Sünde, wenn du denkst, dass Jesus dich nicht annehmen kann, dass Jesus dich nicht gebrauchen kann, dass Jesus dich unmöglich auch lieben kann, dann kann ich dir heute dieses Wort aus Gottes Wort zurufen. Jesus liebt dich und Jesus will mit dir einen Neuanfang machen. Und ich habe mal irgendwo einen interessanten Satz gelesen in einem Buch, ich weiß nicht mehr in welchem. Der Weg zurück zu Jesus ist nie weit, er ist ganz nah. Eigentlich ist er nur ein Gebet entfernt. Den fand ich interessant, ich lese nochmal. Der Weg zurück zu Jesus ist nie weit, er ist ganz nah. Eigentlich ist er nur ein Gebet entfernt. Ich möchte euch von einem Mann erzählen. Chico heißt er, ist nicht sein richtiger Name, aber Chico. Chico war Bordellbesitzer, Zuhälter, Drogendealer und alles, was man sich nur vorstellen kann an Schlechtigkeit, sage ich mal, in seinem Leben. Er war Mitglied der Hells Angels und wer sich da ein bisschen auskennt in den verschiedenen Banden, Rockerbanden, der weiß, das sind keine leichten Jungs, ne? Das sind echt harte Kerle und da kommen wir auch nicht so schnell raus. Und dieser Chico war am Ende seines Lebens. Und er stand unter der Dusche und das Einzige, was er tun konnte, ist, Jesus, wenn es dich gibt, offenbare dich mir. Und ab dem Moment hat sich sein Leben komplett verändert. Er sieht immer noch ziemlich für uns, für unsere Kreise, sage ich mal, ziemlich heftig aus, komplett tätowiert. Und wir haben ihn vor 3, 4 Wochen taufen dürfen bei uns in Schweinfurt. Und das ist so toll. Der Mann war ein totaler Versager. Und wahrscheinlich hätten wir ihn, wenn er damals in die Gemeinde gekommen wäre, also wir, ich rede jetzt von allgemein, vielleicht eher so, mal schauen, ne? Erst mal gucken. Und er hat so eine Liebe zu Jesus, unglaublich. Habe ich selten erlebt. Und Gott hat sein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Einmal komplett. Mit diesem Versager Chico hat Gott einen Neuanfang gemacht. Mit dem Versager Matthias hat Gott einen Neuanfang gemacht. Und da kannst du deinen eigenen Namen jetzt nennen. Und mit Petrus hat Gott auch einen Neuanfang gemacht. Jesus ist allmächtig. Jesus ist der große Sieger und er möchte uns reden. Und was ich so toll finde zum Schluss ist, Jesus stellt ihnen die Frage, habt ihr nichts zu essen? Hat sich darüber nicht lustig gemacht, habe ich schon erzählt. Und dann bereitet Jesus seinen Jüngern ein Frühstück vor. Da muss ich denken an das Wunder von Kana. Was hat Jesus da gemacht? Er hat Wasser in Wein verwandelt. Und was war das für Wein? War das billiger Fusel aus Bordeaux oder was? Keine Ahnung, Bordeaux-Wein oder keine Ahnung, was für einer? Das war der beste Wein, ne? Der beste Wein, den es überhaupt nur gab. Und wenn Jesus sogar dafür sorgen kann, dass es den besten Wein gibt auf einer Hochzeit, dann bin ich mir fast sicher, dass Jesus hier ein 5-Sterne-Frühstück vorbereitet hat für die Jünger. Und ihr wisst ja, ich esse keinen Fisch. Ich glaube sogar, der Fisch damals hätte mir sogar geschmeckt. Ja, weil Jesus ihn vorbereitet hat. Finde ich toll. Und hier ist es das dritte Mal, dass Jesus sich als Auferstandener offenbart. Derjenige, der den Tod besiegt hat, derjenige, der die finsteren Mächte entwaffnet hat, der sie zur Schau gestellt hat, der kümmert sich jetzt um so etwas Profanes wie das leibliche Wohl der Jünger. Und er bereitet ihnen ein 5-Sterne-Frühstück vor. Das heißt, zum Schluss, Jesus wartet nicht mit der Keule auf seine Jünger und haut sie ihnen einmal um die Ohren, sondern er erwartet sie mit einem Frühstück und er sorgt für sie. Vielleicht fühlst du dich ja auch gerade als Versager. Dann komm zu Jesus. Bei ihm gibt es immer einen Neuanfang, immer. Egal wie schlimm unsere Vergangenheit auch ist, Jesus schenkt immer einen Neuanfang. Und vielleicht fühlst du dich auch gar nicht wie ein Versager heute, kann ja auch sein. Vielleicht hast du Nöte in deinem Leben, hast du Probleme in deinem Leben. Auch dann finde ich diesen Text wichtig, der uns anspricht. Ja, wenn Jesus sich um diese 7 hungrige Männer kümmert und ihnen ein wunderbares Frühstück zubereitet, dann wird er sich 100% auch um deine Nöte, um deine Sorgen und deine Probleme kümmern. Der auferstandene Herr will und kann in deiner ganz persönlichen Lebenssituation hineinsprechen. Vertrau ihm. Vertrau ihm. Und in drei Wochen sehen wir dann, wie es weitergeht mit unserem Petrus und was Jesus mit ihm dann noch angestellt hat in seinem Leben. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, vielen Dank.